From Roots to Reality, der Podcast von Eure Landwirte Echtgrün e.V. mit Gesa Ramme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landcast. Mein Name ist Gesa Ramme, ich bin selbst Landwirtin aus Gifhorn in der Südheide auf einem Legehennenbetrieb und zu Gast bei mir heute ist Max Klockemann, auch Landwirt aus dem Weserbergland und Vorsitzender der Junglandwirte Niedersachsen e.V. Und wenn man das so hört, finde ich, tut sich doch als allererstes eine Frage auf. Max, wie alt bist du und bis wann ist man ein Junglandwirt?
Ja, hallo zusammen. Ich bin 29 Jahre alt und das ist eigentlich relativ einfach geregelt. Also ich glaube, in der Agrarförderung ist es ähnlich, dass ein Junglandwirt quasi bis 40 und bei den Junglandwirten mitmachen darf man auch bis zu dem Alter. Aber ja, das kann auch jeder Arbeitskreis für sich dann entscheiden, wie er das auslegt. Und ich sag mal so, ab 35 fängt das an, dass sich die Leute dann teilweise ein bisschen zu alt fühlen und dann da langsam auch wieder rausgehen.
Ja. Und dass man sich schon aufzieht, oh, du bist ja schon kein Junglandwirt mehr, mit Ende 30. Nee, ich kenne das von der Junglandwirteprämie nämlich, dass es bis 40 geht, aber hätte ja sein können, dass ihr da, ich weiß nicht, du kannst ja mal ein bisschen was über diesen Verein überhaupt erzählen oder überhaupt mal der Begriff Junglandwirt, da stolpern viele vielleicht außerhalb der Branche drüber, weil man das aus anderen Branchen gar nicht so kennt. Also ein Jungkoch oder ein Jungbäcker sagt einem so ja erstmal gar nichts, aber in unserer Branche, in der Landwirtschaft ist das ja voll der Begriff. Warum ist das bei uns irgendwie was Besonderes, dass es diese Junglandwirte gibt?
Das ist eigentlich eine total spannende Frage, wo ich mir so eigentlich ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe, warum das bei uns so besonders ist. Vielleicht ist es besonders, weil es so wenig Hofnachfolger gibt und die wenigen oder wenn ein Junglandwirt weitermacht oder eine Junglandwirtin, dass es dann was Besonderes ist und es deswegen extra erwähnt wird. Das wird bestimmt nicht der Grund sein, aber bei den Junglandwirten Niedersachsen, wo ich Vorsitzender bin, ist es so, dass für Niedersachsen ich quasi der Vorsitzende bin und wir insgesamt circa 25 Arbeitskreise haben, die sich über das ganze Land erstrecken. Und ursprünglich habe ich dann mal mitgemacht nach der Ausbildung bei den Junglandwirten Weserbergland. Da bin ich auch immer noch mit als Beisitzer im Vorstand. Mhm. Und das ist halt ein Arbeitskreis, wo wir uns vor Ort treffen. Meistens wird dann so ein Winterprogramm gemacht, wo die meisten Leute halt am meisten Zeit haben von den Junglandwirten.
Ganz klassisch in der Landwirtschaft, so genau. Im Winter können wir irgendwas anderes machen mal.
Und ja, da wird dann ein ganz breites Programm erstellt, wo wir dann ja Redner einladen, uns Vorträge anhören, vielleicht Betriebsausflüge machen. Und ja, man kann dann viel netzwerken mit anderen aus der Branche, wie es denen so geht. Und einfach dieses Netzwerk hat mich halt immer beeindruckt und gefallen zu hören, was ist bei anderen los, wie machen andere Sachen und welche Herausforderungen lösen die wie und ja, was ist deren Lösungsansatz? Und das war eigentlich immer total inspirierend und dann habe ich mich da mal sehr, sehr wohl gefühlt und dann kam irgendwann der Anruf, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, für Niedersachsen zu machen und bin dann vor anderthalb Jahren Vorsitzender geworden und ein Jahr zuvor war ich Stellvertreter.
Also läuft deine Zeit dann auch in 10 Jahren ungefähr ab? So mit 40 bist du dann raus, oder?
Ja, ich glaube, das wär eine sehr, sehr lange Amtszeit, wenn ich bis dahin noch Vorsitzender bleibe. Okay, ja. Aber genau, ich habe da auf jeden Fall Spaß dran. Mir macht Spaß, sich für den Nachwuchs oder für den Berufsstand einzusetzen und dafür bessere Bedingungen zu kämpfen. Und ich glaube, da werden wir heute ja auch noch ein bisschen drüber quatschen, was so die Herausforderungen sind und wie man sich als Junglandwirt heutzutage so fühlt oder was man vielleicht gerne anders haben möchte oder warum so wenig Leute wirklich am Ende den Hof übernehmen.
Mhm. Genau, da gehen wir gleich auf jeden Fall noch drauf ein. Das Ding mit Junglandwirten ist ja, glaube ich, es geht gar nicht so viel um das Alter, so wie ich das ja gerade irgendwie so angedeutet habe, sondern vielleicht eher, weil wir ja eben diese Besonderheit haben des Generationswechsels. Ne? Das ist ja irgendwo immer so ein einschneidendes Erlebnis auf einem Hof, das jetzt ja in anderen Berufen, ich meine, das Wort Jungunternehmer oder so gibt es ja noch natürlich, ne, wenn man irgendwie neu anfängt. Aber ich glaube, das ist so dieser springende Punkt, dass wir so diese Hofnachfolge irgendwie so als so ein einschneidendes Erlebnis haben. Und da wollen wir auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Aber vorher wollen wir ein bisschen was über dich noch hören. Wenn du dich jetzt einmal beschreiben möchtest oder was über dich erzählen möchtest, erstmal ganz unabhängig von deinem Hof, was würdest du so über dich erzählen, dass wir dich einmal kennenlernen?
Ja, wie bin ich? Ich bin, glaube ich, sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig in dem, was ich tue. Verbringe aber auch sehr, sehr gerne Zeit mit Familie und Freunden, bin sehr gerne draußen in der Natur unterwegs und betreibe auch gern Sport. Also ich spiele auch Fußball, bin aber meistens immer von Verletzungen geplagt. So, dass das aktuell ein bisschen
ruht. Die bei deinem Beruf entstehen oder die dann
beides.
super Zusammenspiel.
Genau, also das ist nicht immer unbedingt, gerade als Selbstständiger, das beste Hobby, aber es ist tatsächlich wichtig irgendwie, oder ich finde es wichtig, noch nebenbei was zu haben, wo man auch mal komplett abschalten kann. Landwirtschaft ist schon so eine ziemliche Bubble, in der man sich bewegt und egal, wo man hingeht, wenn man in der Bubble unterwegs ist, mit anderen Leuten spricht, es geht immer um Landwirtschaft.
Es gibt kein anderes Thema.
Auch am Familientisch, wenn man da nicht aufpasst, müssen wir uns schon mal zusammenreißen, wenn die große Familie da ist, dass nicht nur Landwirtschaft immer Thema ist. Weil es einfach noch so viele Sachen gibt, worüber man sprechen kann. Aber deswegen ist es dann so wichtig, oder deswegen fühle ich mich halt beim Fußball zum Beispiel auch sehr wohl, weil man ja einfach komplett mit anderen Leuten ist, einfach mal andere Themen hat und einfach super bei Sport auch abschalten kann von dem stressigen Alltag, den so ein Hofleben dann auch einfach mit sich bringt.
Fällt dir das leicht oder ist es einfach, dir da Zeit auch für freizuschaufeln? Also ist dein Betrieb so strukturiert, dass du sagen kannst, ja, ich habe hier mein festes Training oder irgendwie so? Oder ist das jedes Mal auch so ein bisschen mit Stress verbunden, dass du sagst, boah, jetzt muss ich noch zum Fußball, obwohl ich eigentlich hier, Wetter passt, ich muss aufs Feld fahren, oder?
Ja, das ist ganz klar. Also ich habe auch vorher noch immer bei der ersten Mannschaft gespielt bei uns im Ort. Und dann war es schon so, dass man 2 bis 3 Mal, teilweise 4 Mal in der Vorbereitung die Woche dann irgendwie was mit Fußball hatte. Und das ist jetzt heutzutage oder jetzt auch nicht mehr darstellbar, seitdem ich dann noch das Ehrenamt mit den Junglandwirten habe. Mhm. Ich engagiere mich auch noch im Ortsrat. Betrieblich sind wir auch so aufgestellt, dass wir die letzten Jahre immer ein bisschen kontinuierlich gewachsen sind. Dann kam vor 2 Jahren das Maislabyrinth dazu, was irgendwie auch noch zum eigenen Betriebszweig gewachsen ist. Und betrieblich sind wir auch so aufgestellt, dass mein Vater mittlerweile mit über 70 dann auch natürlich weniger macht und das meiste dann auch auf meinen Schultern liegt. Dann war das auch einfach nicht mehr möglich, so oft dabei zu sein. Jetzt spiele ich in der zweiten Mannschaft, das ist dann ein bisschen flexibler, wie oft man zum Training kommt oder man wird dann nicht direkt auf die Bank gesetzt, wenn man mal nicht dabei ist. Aber ja, natürlich, also oft ist das dann auch mal stressig, dass man es überhaupt zum Training schafft und ich glaube, viele verstehen das dann manchmal auch nicht, warum man dann auf den letzten Drücker kommt oder dann vielleicht nach dem Training nochmal wieder los muss. Aber ich habe immer versucht, mir diesen Freiraum irgendwie zu nehmen und auch zu behalten und weil es einfach ein super guter Ausgleich ist und ja, manche Wochen klappt es in der Ernte und so natürlich weniger gut.
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist auch super wichtig. Also ich finde es auch mega, dass du das ansprichst. Ich glaube, auch in unserer Generation sehen das vielleicht öfter nochmal Menschen so, als das vielleicht früher der Fall war, dass man irgendwie auch außerhalb der Arbeit noch irgendwie ein eigenes Leben hat sozusagen. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Hof. Habt ihr einen reinen Ackerbaubetrieb oder? Jetzt hast du schon was, das Maislabyrinth angesprochen, ist auf jeden Fall Ackerbau. Also.
Ja, also wir haben einen reinen Ackerbaubetrieb. Wir waren früher mal Milchviehbetrieb bis 1996, wo ich geboren bin. Habe ich also nichts mehr von mitbekommen. Wir hatten dann immer noch ein paar Rinder gehabt bis 2017 und sind dann aber 2017 auch komplett aufgehört damit und haben uns dann rein auf den Ackerbau spezialisiert. Dann kam so ein entscheidender Moment bei mir. Da war ich schon in der Fachschule, also hatte schon mein Landwirt fertig, die Ausbildung, und habe dann noch weitergemacht mit der Fachschule, den Betriebswirt. Und dann kamen diese extrem trockenen Sommer und da hatten wir so 2 Jahre, wir sind dadurch, dass wir in Bad Münder wohnen, das ist so, muss man sich vorstellen, in so einem Tal. Wir haben 2 Gebirgsketten, Deister und Süntel und somit sehr unterschiedliche Böden. Mhm. Und da war so ein Schlüsselereignis einfach, dass durch diese trockenen Jahre wir auf den schlechteren Standorten mit Südhang, mit viel Sonne, einfach extrem schlechte Erträge hatten. Und ich irgendwie gesagt habe, boah, wir haben jetzt hier 2 Jahre nichts verdient auf diesen Flächen, weil wir so wenig geerntet haben durch diese Trockenheit. Wir müssen irgendwie was anders machen. Und dann haben wir angefangen, auf diesen Flächen Gras anzubauen und das direkt zu vermarkten an Pferdehalter. Das haben wir vorher schon immer gemacht, weil wir viel Grünland noch damals vom Milchviehbetrieb, sage ich mal, über hatten. Das haben wir dann einfach zur Heuproduktion genutzt und das haben wir dann quasi sukzessive ausgebaut und machen da mittlerweile spezielle Pferdesorten, die besser verträglich sind, weniger Zuckergehalt haben, weniger Fruktangehalt. Und das ist halt so ein richtiger eigener Betriebszweig geworden. Mittlerweile machen wir das auf 40 Hektar ungefähr, dass wir da direkt Heu vermarkten auf solchen Grenzstandorten. Und den Rest versuchen wir dann schon mit Zuckerrüben, Raps, Weizen, Brotgetreide, Hafer, Mais natürlich auch, Körnermais, wie auch Mais für die Biogasanlage, sehr breit anzubauen. Einen weiteren Betriebszweig nenne ich eigentlich auch immer schon die Biodiversität. Also wir haben auch viele Flächen, die wir bewusst unterteilt haben, wo wir dann mit Insektenwellen arbeiten, die direkt am Spaziergängerweg dran lang gehen oder so, oder bewusst irgendwie versuchen, grüne Elemente miteinander zu verbinden, mit Brache oder mit Altgrasstreifen oder sowas. Genau, sind durch die Heuproduktion auch sehr aktiv in der Rickettsrettung bei uns vor Ort. Und genau, 2024 kam dann durch einen lustigen Zufall mit dem Bürgermeister zusammen. Da gibt es in Bad Münder so ein Pimp Your Town, nennt sich das. Also es ist, dass die Schüler quasi Stadtrat nachspielen mit dem wirklichen Stadtrat der Stadt Bad Münder zusammen. Also der Bürgermeister und ein paar Stadtratkollegen kommen in die Schule und die Kinder dürfen sich quasi dann ja überlegen, was wollen wir die Politik ranbringen, was könnte man wie läuft so eine Stadtratssitzung ab und was könnte man da an die Politik herantragen. Und da haben sich eine Attraktion gewünscht und wollten gerne ein Labyrinth. Und das war natürlich in der Stadt ein bisschen schwierig umsetzbar. Ja. Und dann ist der Kontakt zwischen mir und dem Bürgermeister von Bad Münder entstanden. Und wir haben gesagt, okay, wie können wir sowas umsetzen? Und ich hatte auch gar keine Idee. Also ich hatte hier und da mal gehört, dass es ein Labyrinth gibt, aber überhaupt nicht, wie es funktioniert.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht und seit 24 bieten wir jetzt also auch ein Maislabyrinth an.
Ja, und wie funktioniert es gut?
Ja, also.
Machst du da so ein spezielles Muster rein oder ist jedes Jahr wahrscheinlich auch eine andere? Du kannst ja nicht sagen, ja, jedes Jahr das gleiche Labyrinth oder so, sondern.
Genau, also ich stand da auch vor und dachte, was für ein Muster nimmst du jetzt? Und dann habe ich einfach das Wappen von unserem Ort genommen. Ah, also cool. Ich wohne in Nettelrede und Nettelrede hat so ein Brennnesselblatt, weil es von Nesselrede abstammt. Mhm. Und dieses Blatt, diese Blattadern waren dann quasi die Wege und drumherum gab es um dieses Blatt quasi noch ein bisschen Labyrinthmuster und das war halt das erste Maislabyrinth. Aber da waren noch viele Sachen noch nicht bedacht. Also wir hatten auch Leute, oder es gab halt eine Möglichkeit, wenn man so dreimal rechts gegangen ist, dann war es schon wieder draußen. Das war für welche natürlich blöd, die gesagt haben, wir haben nur 10 Minuten gebraucht. Aber man konnte natürlich auch 1,5 Stunden, je nachdem, welchen Weg man halt gewählt hat. Ja, das waren so Erfahrungen, die man dann gemacht hat, wie man es hätte nächstes Mal anders machen können. Und genau, im zweiten Jahr haben wir dann ein riesengroßes Spinnennetz als Labyrinthmuster gemacht. Es ist halt immer eine sehr, sehr große Herausforderung, ein Symbol auszuwählen, was von oben gut aussieht, sag ich mal, was hermacht, aber gleichzeitig auch labyrinthtechnisch interessant ist, weil die Leute wollen ja auch eine bestimmte Herausforderung haben. Ja, da hat man sehr viel gelernt, wo es noch keine Erfahrung zu gab und
wechselt ihr dann das Muster einfach rein oder also erstmal baut ihr ganz normal Mais an, zack, der wächst und dann wird da durchgefräst oder was?
Nee, also wir haben tatsächlich, da habe ich mich dann auch schlau gemacht, über Agraves Net Farming die Möglichkeit genutzt, denen eine Karte zu schicken und dort wurde sie dann quasi digitalisiert und dieses Muster wurde dann quasi direkt eingesät. Mhm. Also diese Karte wird dann auf den Schlepper gespielt und die Drille weiß dann genau, wo legt sie Mais hin und wo ist ein Weg, wo sie dann keinen Mais hinlegt und der Trecker kann ganz normal das Feld abfahren und am Ende entsteht ein richtig cooles Labyrinth. Wenn technisch alles funktioniert, im ersten Jahr hatte der Trecker dann 3 Runden gedreht und dann hatte ich den Fahrer gefragt, und läuft alles? Er sagt, ja, ja. Ich so, und schaltet sie auch ab? Wie abschalten? Ja, und dann waren 3 Runden gelegt und die Drille funktionierte nicht. Und dann braucht es ein paar Anläufe, bis es dann geklappt hat. Gott sei Dank war das ja nicht ganz so stressig, weil man natürlich dann auf Lohnunternehmen, weil die haben Zeitdruck, die müssen möglichst viel Fläche in kurzer Zeit einsehen. Und wenn dann irgend so ein Junglandwirt um die Ecke kommt und ganz tolle, besondere Ideen hat, ist da meistens wenig Zeit zu. Von daher war ich ganz glücklich, dass das dann geklappt hat und auch dieses Jahr wieder geklappt hat. Also spätestens, wenn es anfängt aufzulaufen, sieht man ja, ob es geklappt hat oder nicht.
Wie groß ist die Fläche?
Letztes Jahr war sie 3,5 Hektar, dieses Jahr sind wir bei 4 Hektar, wobei wir auch 0,5 Hektar ungefähr an Parkfläche und Veranstaltungsfläche vom Labyrinth haben.
Mit einplanen. Ja, und wenn du dann ein falsches Muster hast, dann hast du die Leute im Mais stecken, also dann kommen die da nicht mehr raus. Das ist schon eine große Verantwortung.
Ja, wir haben extra auch Notwege und sowas eingerichtet, für wenn man sich wirklich mal komplett verrennt, dass auch die Möglichkeit besteht, irgendwie auch wieder rauszukommen. Mhm. Genau.
Und machst du dann auch im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit nebenbei, gibt es irgendwie Informationstafeln da? Also geht's so just for fun, das Ganze? Oder versuchst du auch irgendwie den Leuten, die da kommen, ein bisschen was mitzugeben?
Ja, also das ist das Riesenpotenzial, was ich total unterschätzt habe. Wir haben es ja eigentlich aus dem Aspekt gemacht, das quasi mit der Stadt zusammenzumachen, um für die Region vor Ort, für die Kinder, für die Familien irgendwie was zu schaffen. Aber dann wurde mir halt auch klar, dass es mal eine Möglichkeit ist, die Menschen wieder irgendwie auf den Acker zu holen, dass sie mal wieder Landwirtschaft ein bisschen nahbarer ist, nicht nur beim Erdbeerpflücken oder beim Streichelzoo oder so, sondern wirklich mal wieder auf dem Acker zu sein. Und wir haben dann uns im zweiten Jahr überlegt, eine Art Quiz zu machen. Also wir haben 9 verschiedene Fragen im Labyrinth versteckt. Mhm. Und jede Frage hatte 3 Antwortmöglichkeiten und jede Antwortmöglichkeit hatte Buchstaben. Mhm. Und so konnte man sich seine Buchstaben quasi zusammensuchen und musste am Ende ein Lösungswort daraus erstellen. Und dann haben wir unter allen, die mitgemacht haben, die ihr Erlösungswort dann eingeworfen haben, die konnten dann tolle Preise gewinnen. Und so, es waren aber alles landwirtschaftliche Fragen, die wir da ausgearbeitet hatten. Und so mussten die Leute sich dann Gedanken machen, wie viel Mägen hat eine Kuh oder solche Sachen halt. Und wir haben aber auch viel, dadurch, dass ich bei dem Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau auch Mitglied bin, haben wir auch darüber Werbematerialien, Schilder, Infotafeln und sowas im Labyrinth versteckt, die Leute dann entdecken können und so ein bisschen auf spielerische Art und Weise einfach ein bisschen was über Landwirtschaft erfahren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag heutzutage, um Landwirtschaft irgendwie ein bisschen nahbar zu machen.
Ja, wann geht das los? Wann ist bei euch, wann ist Start?
Also wir eröffnen Anfang Juli. Mhm. Im ersten Jahr war es das dritte Wochenende, im zweiten Jahr das zweite und dieses Jahr plane ich das erste Wochenende. Aber ich habe schon ein bisschen Panik, weil, weil es jetzt so kalt war im Mai. War es kalt. Ist kaum gewachsen und ich hoffe, dass der jetzt ein Turbo einlegt und nicht, dass wir nur Kinder und Kleinwüchsige reinlassen dürfen, weil alle anderen noch da oben drüber hinweg gucken können.
Irgendwie auch witzig, aber wie lange geht so eine Saison dann?
Ja, also wir hatten im ersten Jahr als Silomais geerntet, weil wir diese Körnermais-Option noch gar nicht so in Betracht genommen hatten. Und dann war das Ende September vorbei, weil es geerntet wurde. Im zweiten Jahr war es dann so, dann waren wir quasi zu gezwungen, weil wir ja auch noch so Veranstaltungen machen, kann ich gerne auch noch was zu erzählen, war die Ernte für Mitte September schon angedacht. Wir hatten aber Ende September noch eine Horrorveranstaltung im Maislabyrinth. Ja, dann mussten wir zwangsweise den Mais stehen lassen, nicht als Silomais ernten, sonst hätte es Horror-Mais-Labyrinth mit Maishäcksler gegeben. und das haben wir dann sein lassen und als Körnermais gerne. Und so konnten wir dann einen ganzen Monat nochmal länger aufmachen, hatten dann die Herbstferien nochmal, wo es nochmal ein bisschen genutzt wird. Aber es wird am Ende dann auch weniger, wenn es draußen ungemütlicher wird und so. Das merkt man natürlich auch.
Ja, aber gerade so könnte ich mir vorstellen, wenn es abends eher dunkel wird, dass man da wirklich nochmal so eine Nachtveranstaltung macht. Also Gruselveranstaltung, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Habt ihr jeden Tag auf oder nur am Wochenende?
Nee, wir haben komplett die ganze Woche geöffnet. Das ist aber auch, da sitzt keiner vorne. Wir haben das gelöst mit einem Container, mit einer Kasse drin und Kameras. Aber trotzdem am Ende, ja, ist es schon eine freiwillige Zahlung. Man steht da zwar sehr unter Beobachtung, aber da kann man dann immer nur darauf hoffen, dass die Leute noch ehrlich sind und das tolerieren. Natürlich gibt's genug, die das ausnutzen, sage ich mal. Aber ja, wir können da, wenn wir nicht solche Besucher anströmen in der Woche, dass wir da irgendwie jemanden hinsetzen können für einen Stundenlohn, der das irgendwie abkassiert, das würde nicht funktionieren.
Ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr auf das Maislabyrinth versteifen, aber ich finde das so spannend gerade. Und das gibt's, ich weiß gar nicht, ob es das in unserer Region irgendwo so gibt. Ich erinnere mich, als Kind bin ich mal in einem gewesen. Das ist schon ein bisschen lange her, aber es war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich erinnere mich noch gut, weil die hatten wirklich. Da waren Menschen mit drin, also teilweise so Strohpuppen, aber eben auch echte Menschen. Und dann standen wir da und haben halt diese eine, in Anführungszeichen, Strohpuppe begutachtet, als sie sich halt plötzlich bewegte und Buh gesagt hat. Und ich erinnere mich noch sehr an diesen Schreck, den ich da bekommen habe. Also es war auch auf jeden Fall irgend so eine Gruselveranstaltung in dem Maislabyrinth. Ja. Aber du hast gerade noch von irgendwelchen anderen Veranstaltungen gesprochen, da darfst du auch gerne nochmal drauf eingehen, wenn du willst.
Ja klar, also im ersten Jahr war es dann so, dass wir das Labyrinth erstellt hatten und ich war dann froh, dass alles lief, hatte da irgend so eine Tonne vorgestellt, wo man Geld reinwerfen konnte und dann sollte es eigentlich so ein Selbstläufer sein, weil man ja eh genug zu tun hat als Ackerbauer im Sommer. Und dann erreichte mich, glaube ich, im August oder im September die Nachricht auf Instagram von einer Freundesgruppe, die sich gerne verkleiden und Lust haben, irgendwie zu erschrecken. Und ob man das nicht im Maislabyrinth mal machen könnte. Ja. Und ja, dann haben wir uns kurzerhand da getroffen und gesagt, gut, wir machen einen Horror-Maislabyrinth und die verstecken sich quasi im Maisfeld. Wir machen vorne eine Kasse und dann laufen die Leute durch, lassen sich erschrecken, müssen durchs Labyrinth durchfinden und trotzdem lauern da halt ein paar Gestalten. Ja. Ja, das haben wir dann gemacht und hatten an diesem Wochenende, wo wir es gemacht haben, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall über 1000, knapp 2000 Leute da gehabt und hatten eine Warteschlange von, ja, über 2 Stunden.
Krass.
Also wir hatten ja keinen Ticketshop oder keine Zeitslots, da arbeiten wir jetzt zum Beispiel jetzt mit, aber wir hatten eine riesen Schlange, aber keiner ist nach Hause gegangen. Alle haben dann dieses Kreischen im Maisfeld gehört und dachten, was erwartet uns da drinnen? Und alle hatten diesen Reiz, da unbedingt rein zu wollen. Und ja, Getränke und Pommes wurden nicht groß verkauft, weil alle Leute in der Schlange waren und keiner seinen Platz hergeben wollte. Aber ja, es war ein Riesen-Event. Und wir versuchen dann halt auch die ganzen Ortsvereine noch mit einzubinden, die dann die Stände betreuen und sowas, da Pommes und Bratwurst machen. Und die Stadt ist immer noch weiterhin dabei, der Bürgermeister, weil irgendwie Bad Münder auf einmal für Horrorlabyrinth und sowas bekannt ist. Ja, und seit letztem Jahr machen wir dann auch noch einen Weintasting im Maislabyrinth. Und da verstecken wir quasi dann 5 verschiedene Weinsorten im Maisfeld.
Ja.
Die muss man dann mit seiner Freundesgruppe, man bekommt dann ein Glas vorne, die muss man dann quasi suchen, probieren und dann halt wieder rausfinden. Und die Kombination aus allen ist sehr, sehr lustig. Ja. Also ja, ich war dann letztes Jahr dafür zuständig, den Nachschub reinzubringen und da war wirklich eine Stimmung in diesem Maisfeld. Fremde Leute sind Arm in Arm da wieder rausgegangen, weil sich da 7-mal über den Weg gelaufen sind und alle die Weinstationen nicht gefunden haben oder vielleicht auch zu viel bei manchen Stationen probiert haben, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr tolle Veranstaltung und hat richtig Spaß gemacht. Und dieses Jahr machen wir das Ganze mit Wein und auch mit Bier. Wir hatten noch eine Brauerei, die auf uns zugekommen ist, die das sagt, das Konzept gefällt uns, das wollen wir auch so machen. Und Horrorlabyrinth bleibt auch. Dann machen wir noch eine große Eröffnung und einen großen Kinderspiel. Am Weltkindertag gibt es so einen Gruselspaß. Das ist aber auch nur, weil gerade das Horrorwochenende drumherum ist. Da können die Kinder sich dann verkleiden und durchs Labyrinth laufen und ganz viele Kinderangebote. Wir versuchen die ganze grüne Branche irgendwie mit reinzubeziehen. Die Jäger stehen mit einem Infomobil da, Imker, Schäferei, alles ist irgendwie da und zeigt so ein bisschen auf spielerische Art und Weise, was die Landwirtschaft so ausmacht. Und genau, das.
Was sind so deine Erfahrungen? Also es wird ja anscheinend ganz gut angenommen, habe ich so rausgehört. Und gehen die Menschen auch gut mit dem Labyrinth um? Ist es am Ende so, dass man sagen kann, auch hier, was weiß ich, die Wege sind noch erkennbar oder die ganzen Pflanzen sind schon abgeknickt und wenn ihr dann letztendlich auch irgendwie ernten wollt, gerade jetzt hast du die Weinflaschen angesprochen, nicht, dass da irgendwie noch Gläser zerbrechen, dass da irgendwie der Müll nicht mitgenommen wird, solche Sachen, oder funktioniert das gut?
Also da muss ich wirklich sagen, dass es erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Also hätte ich vorher auch nicht gedacht. Wir haben auch bewusst keinen Mülleimer oder so dahingestellt. Mhm. Weil einfach die Devise sein soll, wir haben vorm Labyrinth auch die Möglichkeit für Leute, die da picknicken wollen oder die Eltern bleiben ja manchmal auch draußen und die Kinder gehen rein oder so und es soll sich jeder wohlfühlen, aber jeder soll auch seinen Müll wieder mitnehmen und das hat bisher wirklich sehr, sehr gut geklappt. Natürlich liegt im Labyrinth hier und da mal was rum, wir laufen es ja auch regelmäßig ab und sammeln es dann auch auf, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ist das wirklich, wird da sehr respektvoll mit umgegangen und das ist auch mein Ansatz, das irgendwie zu vermitteln. Das Einzige, was ich nur hatte, ist, dass ein Jagdhund ein Jahr später mit so einer abgehackten Hand, die im Horrorlabyrinth als Deko war, irgendwie im Maul wieder rausgelaufen gekommen ist. Das war dann ein lustiges Erlebnis auf jeden Fall. Ja,
lustig, wenn man dann erkannt hat, um was es geht. Im ersten Moment vielleicht ein bisschen.
Ja.
Ja, witzig. Also gerade das mit dem Wein und dem Bier, hast du die Ideen gehabt oder hast du ChatGPT gefragt? Also ich meine, wie kommt man auf so eine Idee?
Ich hatte irgendwie die Idee, irgendwas an Tasting drin zu machen, irgendwie eine Veranstaltung. Wir hatten ja viel für Kinder gemacht und auch nochmal irgendwas für Erwachsene. Und ich dachte so an so einen schönen Sommerabend und das war irgendwie, und wir hatten es halt Wein trifft Mais genannt und dann mit einer Weinhändlerin vor Ort das umgesetzt. Und ja, ich hätte nicht gedacht, man hätte es halt Menschen treffen Menschen nennen können, weil das halt so zur Begegnungsstätte wurde in diesem Labyrinth, weil alle waren gut drauf. Natürlich lag es vielleicht auch an der Weinprobe, aber es hat einfach gepasst. Und das alles mit dem Aspekt, dass das dann Landwirtschaft dahinter steckt, ich glaube, das war schon sehr, sehr gute Werbung. Und ich habe auch wirklich so viel positive Rückmeldung bekommen, dass es auch einfach eine Motivation war, das in dem Sinne zu machen. Also wenn mir das einer vor 3 Jahren gesagt hätte, dass wir so ein Maislabyrinth in der Form betreiben, hätte ich ihn für verrückt erklärt und dass es in die Richtung so ein bisschen geht. Und ja, man bekommt so viel Unterstützung aus dem Dorf, die sich da engagieren, die da mitmachen. Und das macht einfach Spaß, das motiviert und das macht die ganze Sache so lebendig.
Was sagt dein Vater dazu? Steht er da auch voll hinter und sagt, ja geil, Hauptsache du bringst dir neue Ideen mit rein? Oder?
Total, aber er sagt mir auch immer regelmäßig, welche Arbeiten noch so anstehen, dass ich die auch ja nicht vergesse. Ja. Das ist natürlich die große Herausforderung, das alles immer unter einen Hut zu bekommen. Da muss ich schon sehr, sehr viel arbeiten, das ist so.
Aber das heißt, du hast die Hofnachfolge schon hinter dir? Du hast den Hof schon übernommen oder wie sieht das bei euch aus?
Genau, also jetzt zum 1.7. haben wir die Hofübergabe dieses Jahr. Eigentlich soll es letztes Jahr schon stattfinden, dann kam nochmal irgendwas dazwischen und dieses Jahr wird es dann finalisiert.
Hattet ihr da große Herausforderungen irgendwie?
Also tatsächlich bei uns nicht. Das ist aber auch hauptsächlich zu verdanken, dass mein Vater oder die abgebende Generation auch schon sehr viel vorbereitet hat, sich da ganz klare Gedanken gemacht gehabt hat. Das vereinfacht, glaube ich, so einen Prozess enorm, wenn die abgebende Partei sich da klar ist, was sie noch behalten oder haben möchte, wie sie es regeln möchte, wie man mit den Geschwistern umgeht, die abgefunden werden müssen. Und da bin ich
sehr, sehr. Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe eine Schwester. Und da bin ich sehr dankbar, dass das so gut vorbereitet war.
Aber sie hatte auch kein Interesse, den Hof zu übernehmen? Oder musstet ihr euch da erst noch ein bisschen einig werden?
Ich glaube, wenn es vielleicht anders gelaufen wäre, bestimmt, dass das auch interessant gewesen wäre für sie. Wir haben einen recht großen Altersunterschied. Sie ist 15 Jahre älter als ich.
Oh, okay.
Und die haben ihren eigenen kleinen Hof. Mhm. Also sie hat dann irgendwann ihren Mann kennen oder heutigen Mann kennengelernt. Und die haben eine alte Resthofstelle, die von ihrem jetzigen Mann in der Familie war, aber zwei Generationen nicht bewirtschaftet wurde, haben sie sich dann zurechtgemacht und betreiben da einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, auch mit Direktvermarktung und Hühnern und Kartoffeln und so. Und
das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Wir wollten ja auch heute darüber sprechen, so warum immer weniger Menschen dazu bereit sind, überhaupt die Hofnachfolge anzutreten. Aber trotzdem gibt es natürlich auch die Situation, wo dann mehrere wollen, aber der Hof es halt nicht hergibt, dass dann quasi beide auf dem Hof irgendwie sich verwirklichen können. Wie siehst du das? Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, warum es so wenig Hofnachfolger gibt heutzutage?
Ich glaube einfach, weil ich hatte so für mich gesagt, so die Perspektive. Mhm. Ich glaube, es ist zu viel Planungsunsicherheit einfach da, ne? Und man bekommt dann Perspektive oder auch insgesamt das Leben, was man dann eingeht, die Verantwortung, das Risiko, was man mit übernimmt. Es gibt dann teilweise in anderen Bereichen einfach attraktivere Angebote. Kann ja auch in der Landwirtschaft sein, im vor- und nachgelagerten Bereich zum Beispiel. Man sieht das an Statistiken auch viel, dass viele, die studieren oder sich weiterbilden, die dann nicht am Ende landen auf dem Hof und den Betrieb weiterführen. Und ich glaube, da muss man dann anknüpfen, dass wirklich Hofnachfolge, dass wirklich der Beruf oder der Job als Landwirt, dass das einfach attraktiver wird, dass man sich nicht so ins Risiko stürzen muss, dass man einen attraktiveren Arbeitsplatz für die Landwirtschaft, was mit Bürokratieabbau zum Beispiel verknüpft ist, würde ich halt als erstes sehen. Aber auch einfach mit einem fairen Markt dahinter. Das haben wir aktuell ja auch nicht. Und deswegen würde ich es auch bei mir sagen, dass halt solche Sachen dann interessant waren, auch neue Wege zu schaffen, wie mit einem Maislabyrinth oder mit Ackergras oder so, weil man Wertschöpfung bei sich selber behalten konnte, nicht von dem Markt abhängig ist. Und das geht, glaube ich, ganz vielen so. Und ich glaube auch, dass es viel mit der abgebenden Generation auch zu tun hat oder wie es kommuniziert wird. Mhm. Kann ja auch sein, dass sie sagen, also ich kenne auch viele, die sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder den Hof weiter, ich möchte, dass sie ein anderes Leben führen. Ne? Und das gibt's ja auch. Und
meine Mutter hat mich auch immer versucht, davon abzuhalten. Die haben so, mach lieber was anderes. Bist du dir sicher? Also ich habe den Hof auch noch nicht übernommen. Ne? Es steht auch noch im Raum und mein Vater wünscht sich das natürlich. Und meine Mutter ist halt auch, sieht dann, also der eine sieht die Chancen, der andere sieht die Risiken. Und das fasst das vielleicht ganz gut zusammen, was du gerade sagen wolltest.
Engelchen und Teufelchen auf beiden Schultern.
Ja,
ja.
Schön.
Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, bei vielen so. Und trotzdem gibt es ja auch oft, dass man dann trotzdem sagt, man macht das, weil einfach irgendwie Leidenschaft dahinter steckt. Zu meiner Fachschulzeit hat man sich ja auch viel mit der Hofgeschichte und mit der Tradition dahinter beschäftigt. Mhm. Und das war auch so ein Schlüsselmoment, weil man sich dann so intensiv damit beschäftigt hat, so wie viele Generationen an so einem Hof schon gewirtschaftet haben und quasi ihr ganzes Leben da rein investiert haben, um ihn auf den Stand zu bringen. So auch mein Vater natürlich, der hat für diesen Hof immer gelebt. Und da gab es nicht viel Urlaub, da wurde fast immer in den Hof investiert, bevor in irgendwas anderes investiert wurde. Und das hat mich natürlich imponiert und beeindruckt. Und dann würde es, glaube ich, auch schwerfallen zu sagen, ich mache jetzt irgendeinen anderen Schritt. Aber trotzdem wurde es mir offen gelassen, was anderes zu machen.
Wann hattest du denn den Moment? Also du hast Landwirtschaft gelernt und Fachschule gemacht, also wahrscheinlich immer ja irgendwo im Hinterkopf mit der möglichen Hofnachfolge. Aber wann war dieser, kannst du dich erinnern, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ey, ich will das aber auch wirklich? Oder wann hast du dich, also hast du es lange offen gehalten oder wann hast du dich dazu entschieden?
Also ich bin nach der Schule, war es tatsächlich gar nicht so klar. Ich war auch nicht so das Kind, was ganz viel auf dem Trecker mitgefahren ist oder jeden Tag wissen wollte, was läuft jetzt gerade oder sowas. Also da waren dann doch eher Freunde und draußen und spielen, keine Ahnung, das war alles wichtiger. Und da waren sich meine Eltern auch gar nicht so sicher, ob das wirklich meine Leidenschaft sein könnte. Und Ich glaube aber, trotzdem war es dann so, dass das war erstmal so der Weg und da hat man halt da reingeschnuppert, dann ging es mit dem ersten Layer irgendwie los und ich glaube, der Schlüsselmoment war dann wirklich dann auch die Ausbildung, wo man dann in anderen Familien, auf anderen Höfen andere Eindrücke auch noch mehr bekommen hat und diese Gesamtmischung, diese Arbeit mit Natur, mit Tieren, die Freiheit, die man trotzdem ja noch irgendwo hat, wenn man selbstständig ist, das hat mich alles so eingenommen, dass da so eine richtige Leidenschaft entstanden ist, dass ich mir heute wahrscheinlich so schnell nichts anderes vorstellen könnte wie diesen Beruf.
Bei mir war es eben auch so, ich hatte in der Schule wenig Freunde, die auch aus der Landwirtschaft kamen. Und dann war das irgendwie so abstrakt irgendwie, dass man das machen will, weil oft war es eher so was Negatives. Im Sommer, alle fahren Eis essen, alle fahren an See und ich so, ja, ich muss noch Kälber tränken und dann muss ich noch hier und alle so, hä, wie doof und so, ne? Also, ja. Dass man irgendwie dachte, ja, warum mache ich das eigentlich, wenn alle anderen irgendwie hier gerade ihr Leben leben, so, ne? Und dann habe ich durchaus auch nach Alternativen Ausschau gehalten und mir überlegt, so, was könnte ich denn dann machen? Aber irgendwie ist mir auch nichts eingefallen und dann dachte ich mir so, vielleicht fällt mir nichts ein, weil es irgendwie eigentlich nichts Besseres gibt außer das. Und dann war das auch eher so, man stuppert mal rein, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Man fängt erstmal an und man kann ja mal gucken. Und kaum ist man da irgendwie in der Ausbildung drinne, ist man so mit Gleichgesinnten irgendwie zusammen, die dann alle voll fürs Thema brennen. Auch so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, so, es gibt kein anderes Thema. Ja. Es geht dann nur noch um Landwirtschaft auf einmal. Auch, naja. Aber ja, irgendwie wächst man dann da, glaube ich, so ein bisschen rein. Und man merkt eben dann auch, finde ich, dass man nicht alleine ist. Also mit seinen Gedanken und Gefühlen und auch eben, ja, dem gewissen Risiko, was man ja dann auch irgendwo bereit sein muss zu tragen, dass man einfach weiß, es geht anderen genauso. Ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig in der Entwicklung, die man irgendwie selber durchläuft. Dass man, also man ist sich, glaube ich, ja bewusst, welcher Druck auch dahinter steht und welche Verantwortung man trägt. Aber irgendwie, wenn man einfach weiß, so vor diesem Problem steht irgendwie jeder und man ist da nicht alleine mit, das hat mir, glaube ich, ganz viel geholfen, dass ich dann gesagt habe, jo, das ist es. Gab es irgend so einen Moment auch, wo du gemerkt hast, boah, die Verantwortung, also kannst du dir vorstellen, dass Menschen außerhalb der Landwirtschaft verstehen, was das für eine Verantwortung ist, die wir da tragen und was das für uns für eine Entscheidung ist? Irgendwie, ich erlebe das ganz oft so, ach ja, komm, dein Papa war Landwirt, dein Großvater war Landwirt, du bist jetzt auch Landwirt, das macht man einfach so, da ist doch noch nichts bei, so ungefähr.
Ja, ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, wie Landwirt, ich dachte, da braucht man eine Ausbildung für.
Ja, genau.
Boah, das ist okay. Du denn da? Ja, also da war, glaube ich, auch die letzten Jahre, also gerade so ab der Ausbildung habe ich das viel gemerkt, dass die Öffentlichkeitsarbeit, was Landwirtschaft angeht, einfach derart weit zurück ist, dass dieses Bild vom Bauern, nenne ich es jetzt mal, ja, schon kontrovers ist oder sehr weit in der Vergangenheit irgendwie stehen geblieben ist. Und ja, die Generation vor uns da, ja, früher hat jeder mitgeholfen auf dem Hof und war irgendwie auf dem Dorf auch abhängig vom Bauern, hat da irgendwie ein paar Stunden gemacht, um an Nahrung ranzukommen, um vielleicht ein paar Kartoffeln und Eier zu bekommen und sowas. Und das ist heute halt alles nicht mehr da. So, und da wurde irgendwie verpasst, die Leute ein bisschen mitzunehmen. Und deswegen ist es heute umso wichtiger, finde ich, da wieder ein bisschen drüber zu erzählen. Ich würde es aber trotzdem, ist glaube ich auch falsch, sich als Landwirt hinzustellen und ja, wir haben so viel krass Verantwortung und Nur zu stöhnen ist dann auch nicht richtig. Es gibt auch ganz viele andere Jobs, wenn ich an Pflege oder was auch immer denke, die einen krassen Arbeitstag, Rhythmus haben mit Nachtschichten, keine Ahnung. Natürlich haben wir das auch. Wenn man Tiere hat, man hat 365 Tage im Jahr Verantwortung zu jeder Tag- und Nachtzeit, kann es sein, dass Geburten passieren, dass irgendwo eine Anlage ausfällt, eine Fütterung, wie auch immer. Und diese Belastung, die man da hat, das ist halt einfach nicht zu unterschätzen, ne? Und gerade wenn dann noch viel Bürokratie mit vielen Fristen und Vorschriften dazukommen, das kann schon oft auch mal sehr erdrückend sein. Und ich finde es dann immer bedauerlich, weil durch diese Erdrückung bleibt dann oft Inspiration und so Gedanken zu machen, wie kann ich welche Prozesse optimieren oder was könnte ich vielleicht nochmal anders machen. Das ist ja so das Erste, was dann auf der Strecke bleibt, wenn die Arbeitsbelastung zu hoch ist.
Weil da einfach kein Freiraum mehr ist, genau. für die Gedanken, für irgendwie, wenn man immer nur hinterher rennt gefühlt, statt irgendwie einfach nach vorne zu gehen. Ne? Wobei wir das teilweise auch schon gemacht haben. Also ich versuche das auch immer wieder so ein bisschen darzustellen. In der Landwirtschaft sind wir ja einen unfassbaren Weg gegangen schon. Ne? Also wenn wir uns überlegen, wie die Generation davor oder vielleicht auch noch davor noch gewirtschaftet haben, das ist ja gar kein Vergleich zu dem, was wir heute machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, das wird selten gesehen. Also einerseits schon, weil im Sinne von, ja, heute ist alles Massentierhaltung, also im negativen Sinne teilweise, ne, so dass alles irgendwie viel und immer weiter und immer höher geworden ist, so ungefähr. Aber andererseits auch nicht dieses, dass viel auch besser geworden ist. Also ich glaube, das wird oft nicht gesehen. Ich hatte jetzt gerade eine Unterhaltung, da hieß es, die bildungsfernen Landwirte, um da nochmal drauf zurückzukommen, also dass viele wirklich denken, ja, wir machen das halt genauso, wie Papi das auch schon gemacht hat. Also ich glaube, das steckt noch ganz, ganz viel in den Köpfen. Und da, ja, was machen wir dagegen? Also ich glaube, gerade die junge Generation, um jetzt zurückzukommen auf das Thema Junglandwirte quasi, ist da auch so ein bisschen im Zugzwang, dass wir da die Bevölkerung wieder mitnehmen, in dem, was wir halt machen. Und da nicht einfach nur für uns hinarbeiten, wie das vielleicht andere gemacht haben, sondern einfach auch wieder erklären und zeigen und wieder so ein bisschen miteinander da irgendwie zu gehen.
Man muss halt den Mut haben, sich dafür zu öffnen, sage ich mal. Also, wo ich in dieses Netzwerk reingekommen bin, Netzwerkleitbetriebe, das war auch so, da war ich noch, weiß ich glaube, 23, 24 und man muss dann auch erstmal den Mut haben, sich zu öffnen, den Hof zu öffnen, Leute darauf zu lassen, ne, weil man ja schon was von sich preisgibt, sich angreifbar natürlich auch irgendwo macht. Und ich sag mal, du bist ja auch ein Paradebeispiel mit deinem Instagram-Account, wie viele Leute du damit erreichst, mit den Videos, die du aus dem Alltag zeigst und sowas. Aber das ist ja das, was wir brauchen, um den Leuten einfach mal ganz klar zu zeigen, wie läuft's ab und wie sieht so ein Tag überhaupt aus. Und ich hatte da noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Also letztes Jahr durch das Meisterlabyrinth und dann auch die Nominierung für den Ceres Award gab schon sehr, sehr viel Zeitungsartikel und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sowas. Trotzdem habe ich das positiv wahrgenommen. Mhm. Also klar, Kritik kriegt man überall für alles, was man macht und jeder Mensch macht Fehler. Und aber ja, ich glaube, dass das eine gute Werbung war für die Landwirtschaft und einfach zu zeigen, was mache ich oder was macht der Betrieb und wofür setzen wir uns ein?
Ich habe auch das Gefühl, die Rückmeldung, die ich im Real Life bekomme, die ist auch definitiv positiver als das, was halt so ein bisschen im Netz abgeht. Ne? Ja, also natürlich. Du bist ja auch viel dadurch, dass jetzt Menschen auf deinen Hof kommen, bist du ja viel im direkten Kontakt und ich könnte mir auch vorstellen, dass das da positiver abläuft und dass du da eher die Möglichkeit hast, da auch eine vernünftige Brücke zu schlagen und mit den Menschen vernünftig ins Gespräch zu kommen.
Aber ist es denn bei dir immer dann klar gewesen, dass du den Hof weitermachst oder gab es bei dir Alternativen oder so?
Also ganz klar ist es noch nicht tatsächlich. Also ich stehe ja noch vor der Entscheidung, ob ich den übernehme oder nicht. Und die Alternative, also meine Eltern sind vergleichsweise noch jung, also mein Vater ist noch keine 60, aber deswegen hatte ich auch immer gesagt, ich kann mir da noch ein bisschen Zeit lassen und erstmal gucken, wie das ganze Zusammenspiel funktioniert. Und dann ist es aber auch so ein bisschen, wie du vorhin schon gesagt hast, naja, aber man rennt so ein bisschen hinterher. Also man schafft wenig, sich da irgendwie selbst den Freiraum zu schaffen, um sich selbst zu entwickeln und seine eigenen Ideen irgendwie voranzutreiben, weil man irgendwie noch quasi so ein bisschen dem Zeitdruck hinterher rennt. Und was wir halt gemacht haben, ist, dass wir ein bisschen in die Direktvermarktung gegangen sind und das ausgebaut haben. Also seit ich da bin, machen wir jetzt noch Kürbisse, Zuckermais und so, aber sind halt auch alles arbeitsintensive Kulturen, sodass es dann eben auch wieder ja teilweise schwierig wird. Und die Alternative dann irgendwann wäre halt eventuell, dass man guckt, ob man das Ganze tatsächlich im Nebenerwerb weitermacht. Und dann würden wir eben auch so ein bisschen zu den Betrieben gehören, wo es dann eben, ja, wo wir eben schon von gesprochen haben, dass es wenig Nachfolger gibt, dass viele aufhören. Ich hatte mir vorhin noch ein paar Zahlen rausgesucht. Tatsächlich ist bei 2/3 der Höfe die Nachfrage ungeklärt. Ich weiß nicht, die Zahlen, das sind wahrscheinlich
Nachfolger, auch. Genau.
Oder dass auch die Hälfte der Betriebsleiter über 55 Jahre alt ist. Also wir haben ja tatsächlich so ein Bild in der Landwirtschaft. Ne?
Also wir steuern halt genau darauf zu, ne? Mhm. Dass die Situation also so. Ich hat's neulich erst gelesen, ich glaube, seit 1950 haben 70-80% der Betriebe aufgehört. Mhm. Ne? Also es ist halt schon,
das sind krasse Zahlen,
schon eine richtig krasse Zahl. Und ich glaube, mit jedem Betrieb, der halt auch irgendwie vor Ort verschwindet, verschwindet ja nicht nur einen Arbeitsplatz oder ein Betriebsleiter oder ein Hof, sondern auch irgendwo einen Baustein einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Mhm. Oder, ne? Also Landwirte sind ja dann nicht nur da, um die Felder zu bewirtschaften, sondern engagieren sich ja auch in den Vereinen vor Ort. Mhm. Sind da, wenn Umzüge gemacht werden, wenn das Osterfeuer zusammengefahren werden muss oder weiß der Kuckuck was.
Osterfeuer wollte ich auch gerade in den Raum werfen. Und oder wenn Schützenfest gefeiert wird, die Fähnchen aufgehängt, dann brauchst du mal hier mal einen Trecker, da mal einen Anhänger.
Und genau, so. Und ja. das fehlt dann einfach vor Ort. Und diese Entwicklung ist halt sehr, sehr beunruhigend und man muss sich halt wirklich Gedanken machen, wie man das stoppen kann. Weil ich glaube, Lust und Bock haben genug Leute, so einen Betrieb weiterzumachen. Ne? Und du sagst ja, viele machen es dann im Nebenerwerb, um dann irgendwie eine Sicherheit über einen zweiten Job irgendwie zu haben. Ja, wir versuchen alles weiter zu optimieren und ja, oder müssen es zu optimieren. Die Betriebe müssen immer größer und besser werden. Und es ist irgendwie ein bisschen schade, dass die bäuerliche, dieses familiäre Konstrukt, und ich habe es jetzt in der Ausbildung auch so kennengelernt, in anderen Familien, das kann ja auch nur so als Familienkonstrukt funktionieren, dass zwei Generationen oder vielleicht sogar drei Generationen sich irgendwie zusammentun und den Hof halt irgendwie stemmen. Ansonsten ja, bist du ruckzuck dabei, dass du schauen musst, wie du es anders machst mit Mitarbeitern oder in Kooperation mit anderen Betrieben. Und das ist ganz spannend, in welche Richtung das in Zukunft weitergeht.
Wo siehst du denn da die größte Stellschraube, dass wir wieder mehr junge Menschen irgendwie dazu kriegen, dass sie Lust haben? Also ist das irgendwo in der Politik, dass die Politik die Weichen stellen muss? Oder dass wir, weiß nicht, in unserer Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, die wir beide machen, heraus mal ein bisschen positiver rangehen und einfach mit gutem Beispiel vorangehen? Oder ja, was sagst du?
Ja, also die Politik entscheidet ja schon die Rahmenrichtlinien oder die Spielregeln. Und von den Junglandwirten bekommen wir halt schon mit, wenn neue Gesetze gemacht werden, dass wir vielleicht mal auch befragt werden und uns so äußern können, wie wir was sehen. Jetzt gerade wird dann wieder entschieden oder debattiert, wie die neue Agrarförderung aussehen soll, wie Junglandwirte vielleicht unterstützt werden, weil auch die EU erkannt hat und gesagt hat, hier, wir brauchen mehr Junglandwirte, wir steuern da auf was zu und wie können wir es attraktiver machen. Aber ich bin am Ende kein Freund davon, zu sagen, wir können alles nur irgendwie über Förderungen regeln oder sowas, so quasi als Ausgleich, weil am Ende muss es sich ja trotzdem nur rechnen, was man tut, und man kann es nicht nur auf Grundlage irgendeiner Förderung machen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und da bin ich halt einfach kein Fan von. Und ich denke, das ist einfach wirklich Planungssicherheit ist erstmal so das Wichtigste, was wir brauchen. So jeder, der einen Hof übernehmen möchte oder sagen möchte, ich möchte jetzt in meine Tierhaltung investieren, ich möchte mehr Tierwohl, ich möchte einen anderen Stall oder sowas, dann braucht er halt auch Gewissheit, dass das dann ja auch seine 20 Jahre irgendwie funktioniert, weil er nimmt halt auch einen Kredit für 20 Jahre auf, um in meistens in Millionenhöhe, um diesen Stall dann auch finanzieren zu können, diesen Umbau finanzieren zu können. Und da ist Planungssicherheit erstmal das Allererste, und wir müssen uns gesellschaftlich, politisch einig sein, wie soll die Tierhaltung, wie soll die Landwirtschaft der Zukunft aussehen, wie soll das kommen, und wir brauchen einen fairen Wettbewerb. Wir können nicht hier in Deutschland immer mehr Richtlinien haben und noch mehr Bürokratie und noch mehr Auflagen im Vergleich schon innerhalb der EU. Außerhalb wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich habe es jetzt neulich erst gelesen, Mercosur geht los und auf einmal kommt jetzt der große Skandal. Oh Gott, in Produkten aus Südamerika sind schon seit mehreren Jahrzehnten verbotene Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden. Ja, krass, haben wir Landwirte schon seit 10 Jahren gesagt, dass genau das eintreten wird. Und ja, da muss man einfach die Qualität, die wir hier in Deutschland herstellen, auch irgendwo wertschätzen, und auch die Wertschöpfung dahinter muss halt passen. Das heißt, der Markt muss einfach angepasst sein. Also wir können ja nicht für die gleichen Bedingungen oder für die gleichen Preise produzieren wie in anderen Ländern zu anderen Regeln. So, das passt einfach nicht. Ich bin totaler Freund davon, mehr Tierwohl, mehr Biodiversität, mehr Naturschutz. Bin ich total fein mit. Habe ich total Bock drauf.
Macht ja auch super viel.
Ja, es macht mir auch Spaß. Ich bin einfach auch ein Naturmensch, der durchs Feld fährt, der sich freut, wenn ein Hasen, ein Reh am besten noch eine Rebhuhnkette sieht oder sonst was. Und da geht mein Herz wirklich auf. Und aber das ist dann, ich sehe es mal als Beitrag, den wir für die Gesellschaft auch machen. Ne? Also wir machen es ja nicht nur, dass wir was stilllegen. Das kostet uns ja Geld, wenn wir den Acker nicht bewirtschaften. Und den Ausgleich, den wir dafür kriegen müssen, das ist ja dann ein Ausgleich aus der ganzen Gesellschaft. Weil diesen Mehrwert für mehr Naturschutz, den hat ja die ganze Gesellschaft. Nicht nur wir als Landwirte, sondern alle. Und Fläche ist halt nicht vermehrbar. Von daher kann ich nur dafür plädieren, in solche Richtungen zu schauen und die Zukunft der Landwirtschaft für junge Menschen, für Hofnachfolger attraktiver zu gestalten. Auch den Arbeitsplatz an sich. Ich würde es auch gut finden, wenn wir als Landwirte auch so Benefits kriegen würden wie Hansefit oder sowas. Das hier. So, ja, als dummes Beispiel, weil man schon viel leistet, wenn man schon viel, also für mich ist immer die größte Herausforderung, alles irgendwie. Man hat seine saisonalen Arbeiten, wo dann auf einmal unheimlich viel Arbeit auf einmal anfällt, und da irgendwie so einen Alltag reinzukriegen, dass ich sage, regelmäßig Sport, regelmäßig mit der Familie, mit der Partnerin zusammen machen, Unternehmen. Das strukturiert übers ganze Jahr hinzubekommen, das ist halt fast unmöglich. So. Und das ist immer so die größte Herausforderung.
Wo siehst du denn dein oder dich und deinen Betrieb in 10 Jahren? Gehst du positiv in die Zukunft, oder?
Ja, also ich habe mich ja dafür entschieden. Und ich glaube auch, dass wenn man sich dafür entschieden hat, also erstmal muss man natürlich Wirtschaftlichkeit und sowas ganz da prüfen, würde ich auch jedem empfehlen. In der Fachschule ist es ja auch so, dass man wirklich sehr viel mit dem Betrieb rechnet, kalkuliert, auch einen Planbetrieb aufstellt und da wirklich auch mit den Zahlen Klarheit hat, weil es macht nicht Sinn, in was zu investieren, was sich am Ende vielleicht nicht lohnt, nur aus, weil die Überzeugung oder nur ja, weil die Leidenschaft heraus, so groß genau, ist. Ja. Trotzdem würde ich aber auch behaupten, dass wenn man etwas unbedingt will und mit ganz viel Herzblut da rangeht, dass man auch ganz viel schaffen kann, von dem man vorher nicht gedacht hat und sich ja auch oft neue Wege teilweise von alleine ergeben. Mhm. Ich würde sagen, dass es bei mir schon auch ein Beispiel mit der Meisterin ja. ist, womit vorher keiner gerechnet hat. Mhm. Und von daher glaube ich, dass da einfach ganz viel möglich ist. Und wo ich mich in 10 Jahren sehe, auf jeden Fall auch noch auf dem Hof, vielleicht mit Familie, und vielleicht in einer Struktur, in der ich nicht mehr so viel arbeiten muss wie jetzt und dann auch ein bisschen mehr leben kann und nicht nur arbeiten.
Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Schlusssatz. Gibt es irgendwas, was du aber vielleicht noch unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben willst oder was dir vielleicht aus dem Gespräch heraus jetzt oder fehlt dir noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest?
Ja, ich kann nur jedem raten, der vielleicht selber vor der Hofübergabe steht, also früh genug mit den Gesprächen anzufangen, sich bewusst Termine dafür zu nehmen, sich bewusst auch Beratung dazu zu nehmen, dass man da einen Mediator dazu nimmt, um das zu klären. Weil das ist kein No-Go, da irgendwie sich Hilfe zu holen oder sowas. Und ansonsten einfach, wenn man davor steht, so eine Entscheidung zu treffen, auf sein Herz hören. Genau kalkulieren auf jeden Fall, auch da ruhig Beratung mit dazu holen, professionelle Hilfe und dann alle Optionen abwägen, aber am Ende muss immer Kopf und das Herz entscheiden.
Ja, sehr schön gesagt. Ja, dann danke ich dir, dass du heute hier warst. Ich fand die Folge ziemlich spannend. Ich glaube, da können gerade viele jungen Landwirte und Junglandwirtinnen was draus mitnehmen, die vielleicht ja auch vor der Entscheidung stehen oder vor ähnlichen Überlegungen und Gedanken stehen. Da gerne mal reinhören und drüber nachdenken. Ich finde, du hast da schöne Schlusssätze auch so gesagt. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Aber bevor ich es vergesse, ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Mal ehrlich, wer von euch trägt sein Herzensthema auch einfach so durch den Alltag? Für alle, die Landwirtschaft nicht nur hören, sondern auch zeigen wollen, im Eure-Landwirte-Shop gibt es jetzt T-Shirts. Schlicht oder laut und sogar in Kindergrößen für den kleinen Nachwuchs. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung.